In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es ist nicht nur eine Menschheitsparabel, die Jesus hier erzählt. Es ist in dem Moment, wo er Die Geschichte vom barmherzigen Vater erzählt, in dem Moment, wo er sie erzählt, ist sie traurige Wirklichkeit. Traurige Wirklichkeit, weil genau die Pharisäer und die Schriftgelehrten sich darüber empört haben, dass Jesus mit den Zöllnern und Dirnen zusammen ist. Dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, damit er dem verlorenen Schaf nachgeht. Es ist traurige Wirklichkeit, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sich dagegen auflehnen, dass Jesus den Kontakt mit den Zöllnern und Sündern sucht. Und nicht nur hier heißt es, dass sie sich darüber empörten und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen, sondern wir können auch an das Mahl denken, dass Jesus im Haus des Levi gehalten hat, wo viele Zöllner und Sünder zusammengekommen sind, wo ebenso die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die Pharisäer sich darüber empörten und zu den Jüngern sagen, er ist mit Zöllnern und Sündern zusammen. Jesus ist derjenige, der im Auftrag des Vaters hinausgeht, um das verlorene Schaf zu suchen. Er ist derjenige, der zugleich den Schriftgelehrten und Pharisäern mit diesem Gleichnis einen Spiegel vor Augen hält, ob sie sich wiedererkennen im älteren Sohn, der sich dagegen auflehnt, dass der barmherzige Vater seinen verlorenen Sohn voll Freude im Haus des Vaters wieder empfangen hat. Gott hat uns geliebt, so sagt es der heilige Paulus, als wir noch Sünder waren. Und genau diese Wirklichkeit ist es, die in allen Phasen dieses Gleichnisses hindurchleuchtet. Schon in dem Moment wird sie deutlich, diese Wirklichkeit, als der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, sein Erbteil fordert. Schon da wird die Liebe des Vaters sichtbar. Er hat ihn geliebt, seinen Sohn, als er noch Sünder war, als er sich gegen den Vater auflehnte, nicht etwa demütig gefragt, gebeten hat, vielleicht versucht hat, mit dem Vater zu verhandeln, du, könnten wir darüber sprechen, wie es mit dem Erbteil aussieht, oder du, wäre es denn denkbar, dass du mir schon vielleicht einen kleinen Teil vorher gibst, oder vielleicht ihn auch nur gebeten hätte, du Vater, könntest du dir vorstellen, könntest du mir schon das Erbe vorzeitig auszahlen? Keine Bitte, keine Frage, keine Diskussion, sondern nur eine Forderung, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater erweist ihn nicht zurecht, er stellt ihn nicht in den Senkel, er sagt nicht, also jetzt Moment mal, wart wenigstens, bis ich gestorben bin. Oder er sagt, wenn du mir so kommst, bekommst du überhaupt nichts, sondern da schon, Liebe des Vaters, er teilt das Vermögen auf. Wenn der Sohn es fordert, er gibt es ihm. Liebe des Vaters war es wieder, die den Sohn erwartet. Er sah ihn schon von Weitem kommen. Und allein dieses, er sah ihn schon von Weitem, gibt ja Zeugnis davon, dass der Vater Ausschau gehalten hat. Dass er den Sohn erwartet hat. Der Sohn weiß, er ist im Haus des Vaters nicht einfach geduldet, sondern geliebt. Er wird nicht einfach nur lästig als lästigen Beistand wieder ertragen, als Kostgänger, der uns nur etwas kostet, der aber nichts bringt. Er wird nicht nur ertragen, sondern er wird erwartet und ersehnt. Liebe des Vaters war es wiederum, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, die den Sohn umarmt hat, obwohl er heruntergekommen war. Er hat ja im Schweinestall gelebt, beim Schweinetruch gesessen. Der Vater hat nicht die Nase gerümpft, als sein Sohn zurückkam. Er hat nicht gesagt, wasch dich erst mal und zieh dich erst an und dann können wir miteinander reden, wie es weitergeht. Wir werden schon schauen, was wir mit dir veranstalten. Sondern er umarmt ihn und er küsst ihn. Und der Blick des Vaters ist entscheidend für den Sohn. Genauso wenig, wie der Sohn nie das Bild des Vaters verloren hat und auch nicht verkauft hat. Ja, das Bild des Vaters war das kostbarste Erbe für den Sohn. dass es im Haus des Vaters Brot gibt im Überfluss und dass der Vater nicht hart ist, sondern barmherzig ist. Genauso wie der Sohn das Bild dieses Vaters nie verlassen hat, auch wenn er alles aus seinem Rucksack herausgeworfen hat, was er drin hatte, das ganze Vermögen, im untersten Grund seines Herzens und seiner Seele, weil das kam dann endlich, nachdem aller Reichtum, alles Vermögen weg war, kam der tiefste Grund seiner Seele zum Vorschein. Und der tiefste Grund seiner Seele war das Bild des Vaters. Und genauso wenig, wie der Sohn das Bild des Vaters verloren hat, genauso wenig hat der Vater das Bild seines Sohnes verloren. Er hat ihn immer im Herzen behalten. Er hat ihn im Herzen, in seinem geistlichen Auge täglich sich vergegenwärtigt. Und deshalb erkennt er ihn auch wieder, wie entstellt er auch aussehen mag und wie übel er auch riechen mag. Er erkennt ihn wieder. Er erkennt ihn von weitem, er kennt seine Bewegungen, die er macht. Auch wenn er ihn vielleicht zunächst äußerlich an seiner Erscheinungsweise noch nicht erkennt, er erkennt die Bewegungen des Sohnes, das ist er. Auch wenn er noch von weiter Ferne ist. Und er erkennt seine Stimme, er erklingt den Klang der Stimme dieses Sohnes. Wie freut er sich, dass er endlich wieder die Stimme seines Sohnes hört. Und der Blick des Vaters, der auf den Sohn fällt, ist es, der dem Sohn die Sohneswürde wieder zurückgibt. Der Vater schenkt ihm keinen verachtenden und keinen verurteilten Blick, sondern mit seinem Blick gibt er ihm die Sohneswürde zurück. So sehr, dass der Sohn das, was er sich vorgenommen hat zu sagen, nicht einmal zu Ende führen kann. Er sagt ja nur noch, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber er sagt nicht mehr, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er weiß, wenn er das sagen würde, würde er den Vater beleidigen, weil er doch gespürt hat, den Blick des Vaters, der ihn als Sohn annimmt und nicht als Knecht. Es wäre eine Beleidigung des Vaters, wenn er dieses Wort hinzufügen würde. Er weiß, er ist als Sohn angenommen und er ist als Sohn geliebt und er bekommt die Sohneswürde nicht nur im Blick zurück, sondern auch in den äußeren Gesten wird es deutlich, in den Sandalen an den Füßen und vor allem in den Ring, den er ihm um den Finger steckt. Sei es nun, dass es der Siegelring ist, dass er ihn wieder in Amt und Würde, in Sohneswürde einsetzt, dass er ihm wieder Vollmacht gibt, im Haus des Vaters handeln zu dürfen, oder sei es nun, dass der Ring das Zeichen des Bundes ist, dass er ihn wieder in seinen Bund, in seinen Hausverband aufgenommen hat, dass er nicht als Knecht, sondern als Sohn. Ausdruck der Liebe des Vaters ist es, dass noch bevor der Sohn sich bewährt hat, er ihn als Sohn in Sohneswürde und Vollmacht einsetzt. Noch bevor der Sohn überhaupt gezeigt hat, dass es ihm ernst ist mit seiner Reue, noch bevor er überhaupt Wiedergutmachung geleistet hat, nimmt der Vater ihn an. Und nicht nur das, er veranstaltet sogar ein Fest für ihn. Wie ungewohnt es geworden war, im Haus des Vaters zu feiern, zeigt die Reaktion des älteren Bruders, der sich wundert, dass man auf einmal wieder Musik hört im Haus des Vaters. Nie mehr war Musik zu hören, seit der Sohn weg war. Denn der Vater hatte keinen Grund zu feiern. Die Festfreude wäre unvollkommen gewesen, wenn auch nur ein einziger fehlen würde bei dieser Tafel. So geht auch der Vater hinaus, auch dem älteren Sohn entgegen. Und wenn wir heute eingeladen sind, uns zu freuen, dann sind wir eben eingeladen, dem Vater die Freude zu machen, doch einzutreten in diese Festversammlung. Ostern wird die große Festfreude des Vaters sein über die Heimkehr seines Sohnes. Und dann wird deutlich, wie transparent dieses Gleichnis nicht nur auf den barmherzigen Vater wird, sondern auch auf Jesus, seinen Sohn. Der in die tiefste Gottferne gegangen ist, in die Nacht unserer Schuld und Sünde eingetaucht ist, um aus dem tiefsten Tiefpunkt sich mit uns zusammen zu erheben, uns als die Brüder mitzunehmen, hinein ins Haus des Vaters. Ostern und Liturgie, so hatte Jean Corbon gesagt, Liturgie ist nichts anderes als die Freude des Vaters über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. In jedem Sakrament feiern wir die Freude des Vaters, dass er seinen verlorenen Sohn wiedergefunden hat. Und wir können Ostern nur feiern miteinander, wenn wir jeden anderen, der vielleicht auch noch fern ist, möglichst versuchen, mitzunehmen in die Freude des Herrn.